Herzlich willkommen zu unserem Vortrag und grüß Gott sozusagen aus München. Also wie Sie hören, bin ich nicht wirklich aus München, aber ich sag, kann zumindest grüß Gott sagen, mittlerweile einigermaßen akzentfrei. Wir sind von der Siemens AG, das heißt ich selber bin von der Siemens AG. Ich möchte Ihnen kurz ein bisschen was darüber erzählen, welchen Status die Einführung der agilen Entwicklung mittlerweile bei uns bei Siemens hat. Das ist wichtig so als Hintergrund, um zu verstehen, auch was für spezielle Probleme wir bei Siemens da haben. Also wir werden dann so ein paar Probleme an einigen Beispielen zeigen und wir haben uns dann gedacht, naja, das sieht so aus, als ob man da mal wirklich eine systematische Analyse zu machen müsste und haben dann die Jenny Schiller als Doktorandin gewonnen von der TU München, um uns dabei zu unterstützen, das Ganze von einem analytischen Standpunkt mal anzugehen. Also was Sie sehen jetzt hier ist ein bisschen was über Siemens, aber nicht allzu viel, keine Angst, also wir wollen hier keine Siemens-Produkte verkaufen an Sie, dann eben über Agil at Siemens und dann des Weiteren halt Anwendung von Analysemethoden auf Beispiele aus der Praxis, auf Probleme, die wir da gesehen haben. Also im Wesentlichen wird es darum gehen, dass sich bei diesen Problemen herausstellt, dass es im Wesentlichen um Dinge geht, die außerhalb des Entwicklungsbereiches geht, die also Schnittstellen angehen, die Entwicklungsabteilung mit anderen Bereichen des Unternehmens zusammenarbeitet und dass wir da halt uns unser spezielles Augenmerk drauf gerichtet haben. So, das so sind wir als Firma aufgestellt. Also wie Sie sehen, ist das eine ziemliche Palette von Produkten, die wir hier anbieten. Ich will hier nochmal ein paar Beispiele nennen. Wir haben unterschiedlichste Bereiche, zum Beispiel Automation und Control, die machen so Sachen wie Sortieranlagen für Gepäckstücke an Flughäfen oder für Briefe, große Industrieanlagen, Gasturbinen, all solche Dinge. Also man merkt schon, das ist was, was so richtig schwer und hart ist und wenig mit Software zu tun hat unter Umständen. Also das ist ein Teil von unseren Produkten, ist einfach so und das nimmt dann natürlich auch spezielle Herausforderungen, die dadurch entstehen. Power Generation, Power Transmission und Distribution, also der ganze Bereich der Energieerzeugung, Energietransport, Transportation Systems, Züge werden da gemacht, Straßenbahnen. Der Bereich der Automobilelektronik ist mittlerweile, wie die meisten aus der Presse wahrscheinlich wissen, ausgelagert bzw. mit Continental zusammengeführt worden. Also nicht mehr Teil von unserem Entwicklungshaus. Medical Solutions ist ein sehr großer Bereich. Hier entstehen ganze Krankenhaussysteme, Computertomographen, Magnetresonanzen und Archivierungssysteme für Bilder, also all das, was so Doktoren, Ärzte und Krankenhauspersonal im Krankenhaus unterstützt. Information und Kommunikation ist auch ein wesentlicher Bereich von uns gewesen, mittlerweile auch kein Teil von Siemens mehr, also Teile davon sind mit Nokia Siemens zusammengegangen. Es ist trotzdem noch auf der Folie hier drauf, weil also viel von unserem agilen Hintergrund auch in dem Bereich entstanden ist. Also die Kommunikationstechnik war so mit einer der größten Bereiche, die im größten Umfang überhaupt Agilität angewandt haben. Und durch die Zusammenführung mit Nokia haben die Kollegen dort also eher Rückenwind bekommen, weil Nokia auf dem Gebiet also schon traditionell sehr stark ist seit einiger Zeit und da schon viel Erfahrung hat und dort den agilen Projekten auch eher noch zu einer Akzeptanz und zu einer größeren Unterstützung verholfen hat. Osram, Lichtglühbirnen, mit dem haben wir bisher weniger zu tun gehabt mit agilen Prozessen. Diese Folie soll ein Gefühl dafür vermitteln, wo wir überall unterwegs sind, also wo wir überall aufgestellt sind. Sie sehen hier, ein großer Teil ist immerhin innerhalb von Deutschland traditionell, weil wir ja ursprünglich eine deutsche Firma waren, die vor 160 Jahren gegründet wurde und sich mittlerweile wirklich zu einem Global Player entwickelt hat. Also ein Großteil der 34% der Mitarbeiter sind noch immer in Deutschland, obwohl hier nur 19% des Umsatzes gemacht werden. Sie sehen also, dass das in den meisten anderen Kontinenten anders ist. Also da ist eher ein Angleich von der Mitarbeiterzahl und dem Umsatz zu finden. Das ist auch Ziel und das führt auch dazu, dass besonders dieser asiatische, pazifische Raum halt sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren und auch weiterhin wachsen wird. Also für uns als agile Prozessmenschen bedeutet das, sind das natürlich besondere Herausforderungen, die sich dadurch stellen. Das sieht man dann auch nochmal auf dem nächsten Bild. Also wenn die die Zahlen auf der anderen Folie zusammengezählt haben, sehen Sie, dass wir 450.000 Entwickler haben. Und von denen sind 48.000, also etwas mehr als 10% in der R&D tätig. Und Sie sehen, dass es halt wirklich hier eine weltweite Verteilung gibt. wenn wir so bei uns irgendwelche Scrum-Kurse oder sowas abhalten, dann wird in der Regel über Teams, über co-located Teams geredet und die Kollegen, die werden dann immer leicht ungeduldig und sagen, ja okay, ist ja ganz interessant, was ihr da erzählt, aber jetzt kommt mal zu den spannenden Sachen, die uns wirklich interessieren. Also bei uns ist eine verteilte Entwicklung wirklich der Normalfall. Es gibt kaum Projekte, die wirklich noch an einem Standort laufen. Und verteilt heißt dann nicht nur irgendwie ein, wir hatten von der Winterthur heute früh einen Vortrag gehört über Stockwerke verteilt, sondern tatsächlich über ganze Kontinente verteilt mit unterschiedlichen Zeitzonen dazwischen und allem, was dazugehört. Wir von der Corporate Technology sind dafür da, ja, Kernkompetenzen vorzudenken, also als Trend Scouts unterwegs zu sein und dann die unterschiedlichen Siemens-Bereiche zu unterstützen bei Dingen, von denen wir uns einen gemeinsamen Nutzen erhoffen, also Synergieeffekte zu nutzen. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche, um die es da gehen kann. Also es gibt zum Beispiel Architektur, da geht es darum, solche Dinge wie .NET oder J2EE oder SOA oder was sonst auf dem Gebiet wichtig ist, für Siemens vorzudenken und als Kompetenz auf den Bereichen zur Verfügung zu stellen. Entwicklungstechniken, das sind zum Beispiel moderne Testtechnologien. Das ist alles, sind alles Bereiche, in denen wir, meine Kollegen und ich, tätig sind. Unser spezielles Gebiet hier sind Software- und Systemprozesse. Also wir sind sozusagen eine In-House-Consulting-Gruppe, die sich speziell mit System- und Softwareprozessen beschäftigt. Wir sind von unserem Hintergrund sehr stark CMMI getrieben. Also wir machen sehr viel Prozessimprovement, das auf CMMI-Assessments basiert, aber nicht nur. Also auch sonst, wenn unsere Bereiche, unsere Kunden merken, dass sie da Probleme haben mit ihren Prozessen, machen wir mit denen zusammen Prozessimprovement-Projekte und versuchen das mit ihnen zusammen zu verbessern. In dem Zusammenhang ist Agilität natürlich ein sehr wichtiges Thema bei uns geworden und wird es hoffentlich in Zukunft auch noch mehr werden. Wie sieht das jetzt aus? Also wir haben keine einheitliche Vorgehensweise, was Agilität angeht. Das wäre auch nicht besonders sinnvoll. Also wie Sie am Anfang gesehen haben, unsere Geschäftsgebiete sind wirklich ganz unterschiedlich und es wäre jetzt nicht sinnvoll, mit dem Gießkannenprinzip durch die Bereiche zu wandern und zu sagen, hier, das ist die agile Vorgehensweise, die sollt ihr alle anwenden. Es ist nicht mal ganz klar, was überhaupt sinnvoll ist, eine agile Vorgehensweise anzuwenden. Also es gibt durchaus Bereiche, die sehr glücklich mit ihrem Wasserfallprozess sind, man höre und staune, aber die damit wirklich gut klarkommen, weil sie eben sehr viel Hardwareentwicklung haben oder weil sie halt ihre Requirements ganz gut kennen und einfach erfolgreich damit seit Jahren gearbeitet haben. Also es gibt einige Projekte mit Jahrhunderten oder sogar über 1000 Entwicklern über verschiedene Standorte verteilt, wo auch die ganze Organisation gesagt hat, ja, das ist unser Weg, wir wollen in Richtung agil gehen. Das ist aber eher die Ausnahme. Das, was wir viel haben, sind halt kleinere Pilotprojekte, einzelne Projektteams, die so auch durchaus schon etwas größer werden können, so 50 oder 100 Leute, aber auf einzelne Projekte beschränkt, jetzt wirklich ohne einen organisationsweiten Support vom Management oder so, der dahinter steht.
Ich muss mal fragen, sind das jetzt 1000 Leute, die damit arbeiten oder einige von 1000?
Nein, das sind also in unserem größten agilen Projekt sind es über 1000 Leute, die damit arbeiten. Ja. Das ist natürlich dann nochmal untergliedert in einzelne Projekte. Das ist eine Suborganisation, die halt mit über 1000 Leuten mittlerweile voll auf diese Vorgehensweise setzt. Von der Strategie bei der Einführung ist es auch sehr unterschiedlich. Also dieses Beispiel mit den über 1000 Leuten ist ja mittlerweile ein Top-Down-Approach. Also das Management hat entschieden, wir wollen agil vorgehen und auch entsprechend das Ganze mit einer zentralen Supportgruppe unterstützt. Bei den meisten Projekten ist es so, dass sie eher bottom-up, also dass eher einzelne Entwicklungsteams sich für diese Vorgehensweise entschließen und halt, ja, das so weit es in ihren Möglichkeiten steht, in der Entwicklung einführen. Wir bei der Corporate Technology, was wir als ganz wichtige Aufgabe ansehen, ist, dass wir überhaupt erstmal zusammen mit den Organisationen herausfinden, inwieweit ist es überhaupt sinnvoll für sie, agil zu werden und wie weit sollten sie diesen Weg gehen. Also wie gesagt, das ist keine Gießkannenentscheidung oder keine Gießkannenempfehlung, die wir da geben, sondern die muss ganz klar auf der Problematik der jeweiligen Bereiche beruhen, beziehungsweise auf den Geschäftszielen. Also wenn das Geschäftsziel zum Beispiel ist, die Qualität zu verbessern, dann, weil das bisher eben nicht geklappt hat, und gleichzeitig die Time to Market zu reduzieren, dann ist das was, wo man sich Agilität durchaus vorstellen kann. Es gibt aber sehr viele Probleme, wo das einfach nicht die richtige Vorgehensweise ist. Also das ist ein Hauptteil, dass wir uns damit beschäftigen, da eine vernünftige Kombination zu finden zwischen agilen und durchaus auch traditionellen Vorgehensweisen. Wir organisieren auch Schulungen und Erfahrungsaustausch innerhalb von Siemens. Also wir haben eine interne Konferenz zum Beispiel einmal im Jahr und verschiedene Certified Scrum Master Trainings bereits durchgeführt. Wir haben einen agilen Newsletter, mit dem wir Erfahrungen aus Projekten unter die Leute bringen, damit die Leute überhaupt mal voneinander wissen und sich auch selber dann miteinander in Kontakt setzen können. Ja, das sind so im Großen und Ganzen unsere Aufgaben. Ja, noch eine Frage?
Eine Frage zu dem Newsletter. Welche Zielgruppe hat der? Geht der an alle? Oder?
Also der geht an alle die, die sich dafür interessieren. Wir haben mittlerweile einen Verteiler von über 2000 Leuten. Das sind, setzt sich zusammen aus allen Leuten, die sich halt irgendwie mal geoutet haben, als interessiert an der Problematik. Also zum Beispiel Leute, die bei so einem Training mit dabei waren. Das wird dann an Kollegen weiterverteilt. Die können dann den Subscribe-Button drücken und auf die Art und Weise kommen wir den Verteiler mit rein. Ja, was wir bei dieser Vorgehensweise, also wir verstehen uns so als Bötchen bei der CTSE3, die Erfahrungen und Wissen und Vorgehensweisen, vielleicht auch mal ein paar Templates oder so ein Starter-Kit von größeren zu kleineren, manchmal auch von kleinen zu großen Inseln transportiert. Was man feststellt bei dieser Vorgehensweise ist, dass es halt bei diesen kleinen Pilotprojekten häufig, also es funktioniert recht gut meistens in der Entwicklung, es stellen sich ziemlich schnell irgendwelche Erfolge ein, also so Dinge wie Test-Driven Development oder Continuous Integration, das bringt die Leute so richtig nach vorne und die sind begeistert, aber irgendwann kommen sie dann, stoßen sie auf Probleme, von denen man feststellt, dass sie nicht mehr in ihrem Einflussbereich liegen. Wo das einzelne Entwicklerteam wirklich passen muss und sagen muss, nee, also da kommen wir einfach nicht weiter, weil die Ursachen für diese Probleme, die liegen halt in der Regel außerhalb der Entwicklung oder bei irgendwelchen Schnittstellenpartnern. Und um sich das mal systematisch anzugucken, ist aus dem Grund ist die Doktorarbeit entstanden und jetzt möchte ich an die Jenny weitergeben, damit die den Rest vom Vortrag gestalten kann.
Bitte schön. Auch ich möchte Sie recht herzlich willkommen heißen und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen bereits agile Methoden einsetzen oder gerade am Überlegen sind, diese einzusetzen. Aber bei wem ist es dann nicht schon mal zu Problemen gekommen, obwohl man eigentlich dachte, alles richtig gemacht zu haben? Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, um das eigentliche Problem erkennen zu können. Und Ihnen möchte ich heute zeigen, wie wir bei Siemens diese kleineren oder größeren Schwierigkeiten begegnet sind und welche Lösungsmöglichkeiten wir da sehen. Fragen sind natürlich jederzeit gerne willkommen und ich freue mich über eine rege Diskussion am Schluss, gerne auch mit dem einen oder anderen Beispiel von Ihnen. Unternehmen entscheiden sich normalerweise für die agilen Projekte, um diese großen Vorteile wie Flexibilität, iterative und kürzere Entwicklungszyklen oder Test-Driven Development auszunutzen. Dabei werden anhand von kleinen ersten Pilotprojekten die agilen Methoden in die Firma eingeführt. So können dann mit kleinen Teams unter optimalen Bedingungen erste Erfahrungen gesammelt werden und bereits wesentliche Vorteile im Vergleich zu den traditionellen Projekten und traditionellen Methoden ausgenutzt werden. Trotzdem ist uns aufgefallen, dass in diesen Projekten, die dann schrittweise auch vergrößert werden, es immer wieder zu Problemen kommt. Die können bei Siemens natürlich unter anderem daran liegen, dass wir ein sehr großes Unternehmen sind mit vielen großen Projekten, die dann verteilt sind, wie Sabine schon gesagt hat. Wir allerdings glauben, dass die Probleme darin liegen, dass sie auf eine Vernachlässigung der ganzheitlichen Sichtweise zurückzuführen sind. Bisher hat man immer nur die Entwicklungsabteilung angeschaut, aber angelehnt an das Lean Software-Prinzip, Ziel beholen, das Ganze sehen, sollte man sich bei der Einführung von den agilen Methoden die Entwicklungsabteilung nicht alleine angucken, sondern im Gesamtkontext vom Unternehmen. Das heißt, versuchen, den gesamten Wertschöpfungsprozess zu optimieren. Anhand von vielen Beispielen in der Praxis sind diese Probleme eben aufgetreten und ich möchte Ihnen heute zeigen, dass eine Einführung der agilen Methoden eben nicht nur Einfluss auf die Entwicklungsabteilung und das Entwicklungsteam an sich hat, sondern eben auch auf angrenzende Unternehmensbereiche, vielleicht sogar auf die ganze Organisation. Vorab ein typischer Entwicklungsprozess bei Siemens. Wir haben oben erstmal den Ablauf, wie er standardmäßig bei Siemens gelebt wird in so einem Entwicklungsprozess. Wir haben also eine Initiierungsphase, wir haben eine Konzeptphase, wir haben eine Definitionsphase, anschließend folgt die Realisierungsphase. Zum Abschluss gibt es ein Produkt, wird das Produkt bereitgestellt, ausgeliefert und dann das Projekt abgeschlossen. So wie man es aus dem klassischen Wasserfall kennt, so sind die Prozesse. Zwischendurch gibt es verschiedene Meilensteine, die jeweils immer mit bestimmten Meilensteinergebnissen abgeliefert werden müssen. Also bestimmte Dokumente müssen erstellt werden, um überhaupt einen Meilenstein zu erreichen. Wir haben jetzt versucht, die agilen Prozesse, in dem Fall einen Scrum-Prozess, in dieses fest vorgegebene Struktur einzufügen. Indem zum Beispiel jetzt am Anfang der Vertrieb mit dem Kunden spricht, wir haben Product Backlogs dann auch, wir haben die Sprints in diese Struktur integriert. Zum Schluss kommt es dann dazu, dass wir eine Integration mit den nicht-iterativen Projektteilen haben, da die Projekte meistens eben nicht nur aus dem einen Entwicklerteam bestehen, sondern vielfach andere, gerade Hardware-Lieferungen, dazukommen, die immer noch traditionell, also wasserfallartig entwickeln. Und die müssen dann gemeinsam integriert werden, damit zum Schluss ausgeliefert werden kann und der Professional Services dann beim Kunden installieren kann und warten. In diesem Prozess kommt es jetzt häufig zu Problemen, weil wir ja schon sehen, hier der Vertrieb ist mit integriert, eventuell hat die Abteilung noch eine eigene Testabteilung, die nachgelagert ist oder parallel arbeitet, Dokumentation muss erstellt werden, die eventuell noch bisher aus den bisherigen Prozessen eine extra Abteilung macht, die Qualitätssicherung spielt mit rein, wir haben hier viele andere Projekte, die mit auf dieses Projekt wirken und dann zum Schluss bis hin zum Service einfach viele verschiedene Abteilungen, Bereiche, die mit in diese Entwicklung dann reinspielen. Wir haben uns angeschaut, welche Probleme gibt es da an Beispielen und versucht, die zu analysieren. Dabei haben wir uns wieder an dieses Lean-Prinzip gehalten und versucht, mit Lean-Methoden unsere Probleme, die Ursachen zu finden, indem wir zum Beispiel diese 5-mal-Why-Methode benutzt haben, die 5-mal hintereinander versucht, die Frage warum zu stellen, um so auf die Ursache des eigentlichen Problems zu kommen. Die wurden dann aufbereitet in einem Fischgräten-Diagramm, wie Sie später sehen werden. Eine weitere Methode aus dem Lean ist, Verschwendungen zu vermeiden. Wir haben also versucht, anhand von einer Value-Stream-Analyse, wie wir sie später auch sehen werden, zu versuchen, im gesamten Prozess Verschwendungen aufzudecken und die dementsprechend dann zu vermeiden. Kommen wir zum ersten Beispiel. Normalerweise geht man davon aus, wenn wir iterativ arbeiten, zum Beispiel nach Scrum, dass wir timeboxed sind. Das heißt, zu ganz bestimmten Zeiten ist normalerweise das Sprint abgeschlossen. Das heißt, eine Release-Planung müsste eigentlich sehr einfach sein. Trotzdem ist es bei uns immer wieder vorgekommen, dass ein Release-Zeitpunkt verschoben werden musste.
Warum?
Ja, komme ich jetzt dazu. Wir haben versucht, das anzuschauen, genau warum. Kommt es dazu? Ist ja normal, also ist ja unlogisch eigentlich. Wir haben uns angeschaut, was passiert denn überhaupt, wenn so ein Sprint beendet ist. Nach Sprintende, zum einen kann sich das verschieben, aber bis wir dann zum Release kommen, ist in einem Prozess, der eben mit vielen anderen Bereichen noch zusammenarbeiten muss, einfach viel Arbeit zu tun. Ein Beispiel wäre die Systemintegration. Also nicht nur unser Projekt muss laufen, was ständig immer Continuous Integration hatte, sondern wir müssen das eventuell mit der Hardware zusammenliefern oder mit anderen Projektteilen, die Bereiche, Teile dazu liefern, die aber eben nicht iterativ gearbeitet haben und deswegen gab es vorher bisher keine Integration. Das ganze System muss also integriert werden, es muss einen Test natürlich durchlaufen, ein Systemtest, das ganze System muss getestet werden, dann kommt es eventuell noch zu Fehlern, die beseitigt werden müssen, parallel dazu muss die gesamte Dokumentation für das gesamte System erstellt werden. Schulungen hatten wir heute Morgen auch schon, müssen abgehalten werden und dann muss das Ganze zum Kunden gebracht werden. Sobald sich hier drinnen irgendetwas verzögert, dadurch, dass die Systemintegration nicht passt, weil zum Beispiel es zu spät geliefert wird oder weil das Falsche geliefert wird, man hat sich nicht richtig abgestimmt, kommt es hier zu wahnsinnigen Verzögerungen und der Release-Zeitpunkt kann nicht mehr gehalten werden. Ein Problem kann natürlich auch sein, dass dieses Sprintende nicht wirklich da ist, wo es sein sollte. Das ist dann aber eher ein Problem, was man aus dem Agilen kennt, was man versuchen sollte, wirklich agil dann anzugehen. Ich habe jetzt alle Ursachen mal in einem Diagramm zusammengefasst, einem Fischgräten-Diagramm, nicht erschrecken lassen. Man sieht hier sehr schön, also aufgebaut ist es so, wir haben hier das Problem, das Release-Datum wurde verschoben. Es besteht aus 4 Hauptursachen, die ich bereits gesagt hatte, also sehr viel Arbeit nach dem Sprint ist zu tun. Oder die Integrationsprobleme, weil Zulieferer zu spät liefern oder überhaupt keine Integrationsumgebung bisher vorhanden ist, es keine Continuous Integration gibt. Und Komponenten einfach nicht zusammenpassen, weil die iterativ arbeiten, am Anfang alles spezifizieren. Da hat das agile Projekt natürlich noch keine Idee davon, wie die Schnittstellen aussehen sollen. Dementsprechend wird irgendwas gemacht. Gegebenenfalls wird es zwischendurch nicht richtig abgestimmt. Dann ein Problem, was jetzt eher agil zu lösen wäre, wenn das Sprintziel nicht erreicht wird, weil sich das Team overcommittet oder Anforderungen in letzter Minute hinzukommen oder weil noch Fehler da sind von Features, die dem Kunden eigentlich zugesichert waren, aber unbedingt erledigt werden müssen, Das gleiche mit der Release-Planung. Wenn der Product Owner nicht regelmäßig zur Verfügung steht oder keine regelmäßigen Updates des Product Backlogs macht, was zum Release denn überhaupt ausgeliefert werden soll. Wenn er Anforderungen hinzufügt, die eigentlich wichtig sind, aber dafür andere nicht hinausnimmt, sodass der Umfang immer mehr wird, der bis zum Release erstellt werden muss. Ja, das sind unserer Meinung nach eher Probleme, die aus dem Agilen kommen, die man agil versuchen sollte zu lösen. Ganz anders sieht es bei diesem Problem aus, denn da sind andere Abteilungen betroffen. Wenn die Arbeit zusammen mit den Teilprojekten, die nicht iterativ arbeiten, nicht funktioniert, wenn die Abstimmung nicht funktioniert, wenn allgemein Kommunikationsprobleme da sind zu anderen Abteilungen, zum Test zum Beispiel, dann kann es hier sehr zu großen Problemen kommen. Deswegen ist es sehr wichtig, die anderen Abteilungen mit in diesen iterativen Prozess einzubinden. Ein weiteres Beispiel ist, wenn in der Featureplanung und Umsetzung es dazu kommt, dass der Vertrieb dem Kunden Feature verspricht und anbietet, die eigentlich überhaupt gar nicht für das Release vorgesehen sind. Wie kann denn das passieren? Wir haben uns das angeschaut und sind dann auf verschiedene Ursachen wiedergekommen. Zum einen das typische Vertriebsdenken eigentlich, dass der Vertrieb dem Kunden irgendwas verspricht, von wegen die Entwicklungsabteilung, die wird das schon schaffen, wir machen mal, Hauptsache wir verdienen unser Geld, wir kriegen unsere Provision und der Kunde hat unterschrieben. Oder dass es einfach ein wichtiger Kunde ist, dem wir alles zusagen, Hauptsache er unterschreibt den Vertrag. Das sind aber Probleme, die wirklich in der Vertriebsabteilung liegen und uns eigentlich nicht so sehr beschäftigen im Moment, die nur der Vollständigkeit halber aufgelistet sind. Ganz anders sieht es mit Verständnisproblemen aus. Wenn der Vertrieb überhaupt gar nicht versteht, was bedeutet das denn überhaupt, dass die anderen jetzt agil entwickeln? Nämlich nicht das, dass sie jetzt plötzlich alles machen können, sondern wir haben trotzdem noch einen gewissen Plan. Sie können jetzt nicht so flexibel reagieren, wie das manche vielleicht denken, sondern es gibt auch bestimmtes Vorgehen, einfach die 4-Wochen-Zyklen, die eingehalten werden müssen und man kann nicht 2 Tage vor Release-Auslieferung kommen und sagen, ihr macht doch agil, ihr schafft das schon. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass die Schulungen bisher gefehlt haben. Der Vertrieb weiß überhaupt gar nicht, dass sie agil arbeiten, beziehungsweise weiß überhaupt gar nicht, was es bedeutet, agil zu arbeiten. Ihn hat es ja bisher auch nicht betroffen. Genauso mit Kommunikationsproblemen. Dass überhaupt gar nicht bekannt ist, zum einen, dass agil entwickelt wird oder es einfach Verständnisprobleme dazu gibt. Dass Informationen nicht weitergegeben werden zwischen dem Vertrieb und der Entwicklungsabteilung. Also hier sieht man eindeutig, dieses Problem liegt nicht in der Entwicklungsabteilung, sondern in der Kommunikation zwischen Entwicklungsabteilung und Vertrieb.
Wie viel Prozent der Probleme sind darauf zurückzuführen?
Wie viel Prozent?
Ja, der Löweanteil oder es ging nur
die Kommunikationsprobleme? Oder?
Nein, dieser Typ von Problemen.
Diese Probleme treten doch noch relativ häufig aus. Also in allen Beispielen, die ich gehört hatte, mit mehreren Kollegen gesprochen, ist dieses Problem mal mehr oder weniger. Natürlich, manchmal ist es nur ein Feature, wo es Probleme gab. Manchmal sind es vielleicht mehr, aber es kommt doch immer noch sehr häufig vor. Aber genaue Prozentangaben wüsste ich da jetzt nicht. Okay, das dritte und letzte Beispiel vorerst mal. Uns ist aufgefallen, im Lean heißt ja, man soll Verschwendungen vermeiden. Uns ist aufgefallen, dass im Vergleich zur Entwicklung aber relativ viel Aufwand in die Dokumentationserstellung immer noch gesteckt wird. Obwohl wir eigentlich agil sind, das heißt eigentlich Working Software over Documentation, trotzdem kommt es noch zu so viel Aufwand. Wie kann das sein? Wir haben uns in der Analyse angeschaut, welche Dokumente sind überhaupt noch wertvoll, welche Dokumente brauchen wir im Agilen überhaupt noch. Gibt es vielleicht Dokumente, die man bisher in dem Traditionellen immer vorgeschrieben hat, anhand der Meilensteine, die aber überhaupt eigentlich gar nicht für Agil sinnvoll sind und für die agilen Beteiligten. Und in dem zweiten Schritt dann, wenn wir die Dokumente haben, die sinnvoll sind, wie kann man den Dokumentenerstellungsprozess dann verbessern? Gibt es da noch Möglichkeiten, um irgendwie überflüssige Arbeitsschritte zu rationalisieren? Zum Ersten haben wir uns angeschaut, wie sieht es zum Beispiel am Beispiel der Anforderungsdokumentation, Anforderungsspezifikation aus. Wir haben hier den traditionellen Prozess im Vergleich zu dem agilen Vorgehen und verschiedene Empfänger aufgelistet, die jeweils für die dieses Dokument wertvoll ist oder nicht. Ein Beispiel: für den Entwickler ist im traditionellen Vorgehen die Anforderungsspezifikation sehr wichtig. Er hat sie als Grundlage für die Implementierung und kann daraus dann ablesen, welche Features er überhaupt implementieren muss und wie sie aussehen sollen. Ganz anders sieht es im agilen Vorgehen aus. Da haben wir einen Product Owner, der dafür zuständig ist, dass ich jederzeit ihn fragen kann, wie soll denn dieses Feature genau aussehen, was stellt der Kunde sich darunter vor, was möchte er haben, ist es so oder so. Das gleiche beim Testen. Für den Tester ist es im traditionellen Vorgehen wichtig, die Anforderungsspezifikation ist eine Grundlage für die Testplanung, um überhaupt zu wissen, welche Tests muss er machen. Ganz anders wieder im agilen Vorgehen, da wir sowieso normalerweise Test-Driven Development verwenden und der Entwickler die Tests schreibt, kann auch er hier wieder jederzeit zum Product Owner gehen und ihn fragen, wie soll das aussehen.
Und das funktioniert bei weltweit verteilter Entwicklung, oder?
Ja, aber also nicht nach dem klassischen Scrum, aber bei uns sind die Product Owner verteilt. Also wir haben einen richtigen Product Owner, den obersten, und in den Locations jeweils dann nochmal Product Owner, die sich dann um diese speziellen Feature-Teams kümmern.
Wir fragen, ja. Ist es wirklich so, wenn der Product Owner die Tanztests schreibt und liefert, oder klappt das?
In kleinen Bereichen klappt es unter Umständen. Also es ist eher die Ausnahme, aber unter Umständen kann der Product Owner wirklich Akzeptanztests schreiben. Vor allem dann, wenn der Product Owner also im Team bei uns von Siemens gestellt wird, also nicht klassisch der Kunde ist, sondern sehr nah mit dem Kunden zusammenarbeitet, aber in der Firma bei uns sitzt.
Reichen denn die Tests der Entwickler aus, um später die Funktionalität des Gesamtsystems auf Vorebene sicherzustellen?
Also die Entwickler an sich schreiben natürlich erstmal Unit-Tests und dann gibt es zusätzlich immer noch eine Testabteilung, die nebenher läuft bei uns noch, die dann die größeren Tests, also Systemtests oder so, schreibt.
Und wann kommt die zum Tragen jetzt, wenn das andere fertig ist, oder gibt es immer kleine Pakete, die haben Probleme zu testen?
Ich glaube, das läuft parallel.
Also das ist alles ganz unterschiedlich. Auch diese Analyse bezieht sich auf ein spezielles Problem. Das kann man kann nicht sagen, das ist die Vorgehensweise, die wir bei Siemens haben. Ich versuche am Anfang zu sagen, sehr viele unterschiedliche Vorgehensweisen. Oft ist es so, also Ziel sollte auf jeden Fall sein, den Systemtest so weit wie möglich in die Iteration mit einzubinden. Also darauf sollte es hinauslaufen. Das ist aber manchmal nicht möglich, weil eben manchmal nicht iterative Teile mitgetestet werden müssen und so. Und in den Fällen, wo es nicht möglich ist, muss natürlich auch zusätzliche Dokumentation geschrieben werden, mit denen diese Systemtestabteilungen dann arbeiten können. Also das sind alles Dinge, die nicht zu verallgemeinern sind, nur wenn man solche Betrachtungen sollte man anstellen, um diese Optimierungsgedanken in jedem Umfeld anstellen zu können. Ne? Also man wird jetzt nicht für gesamt Siemens die Dokumentation optimieren, sondern für einzelne Bereiche hat das versuchen so zu optimieren, dass dort nur die Dokumentation gemacht wird, die auch wirklich mit sein. So ist es gedacht.
Genau. Und um hier weiterzugehen, für den Kunden ist es natürlich wieder so, wenn er Vertragsgrundlage ist, diese Anforderungsspezifikation ist in dem einen Projekt eventuell für den Kunden das sehr wichtig, während wir im Agilen versuchen sollten, ja relativ engen Kontakt mit dem Kunden zu halten und viele Anforderungsänderungen ja wünschen letztendlich. Von daher wäre die Anforderungsspezifikation ja waste letztendlich, weil wir viel zu viel Aufwand am Anfang reinstecken in Sachen, die wir hinter später gar nicht implementieren werden. Das Einzige, wo es hier in unserem Fall, wo wir überlegt haben, wo es sinnvoll sein könnte, wäre für die Gesamtorganisation, um das Wissen letztendlich zu verwalten. Aber da wäre dann wirklich zu überlegen, ob im agilen Vorgehen für dieses jeweilige Projekt es nicht eine bessere Möglichkeit gäbe, die weniger Aufwand in so ein riesen Anforderungsspezifikationsdokument zu stecken und trotzdem die Informationen daraus zu gewinnen. Ob man irgendwie eine Web-Oberfläche oder sonst was bereitstellt, muss dann jeweils im Einzelfall gesehen werden. Okay, zum Zweiten, wenn wir jetzt also festgelegt haben, Anforderungsspezifikation wäre im Agilen nicht so sinnvoll, aber es gibt bestimmt Dokumente, die sehr sinnvoll sind. Wie kann man dieses Dokument dann letztendlich sinnvoll und mit wenig Verschwendungen erstellen? Dazu haben wir so eine Value Stream Analyse angefertigt und uns mal angeschaut, welche Aktivitäten treten denn überhaupt gerade bei der Dokumentationserstellung an. Und versucht da jeweils passende Werte aufzuschreiben, welche oder wie generiert diese Aktivität dem Kunden überhaupt Wert, was müsste sie machen, damit sie wertvoll für den Kunden oder für die Organisation ist. Das heißt, dass wir also wirklich Geld reinstecken und hinterher kommt das bei raus. Daraus lassen sich dann Änderungen ableiten. Was muss zu dem bisherigen Prozess dann geändert werden? Nur kurz zur Erklärung. Wir haben also angeschaut, Dokumente am Anfang werden sie festgelegt, normalerweise eben gerade in der Meilensteinplanung. Es ist vorgegeben, welche Dokumente gemacht werden müssen. Hier sollte man wirklich die richtigen Dokumente auswählen, die für den Kunden und für die Organisation überhaupt sinnvoll sind. Also nicht einfach Dokumente erstellen, weil wir haben das halt schon immer so gemacht, sondern sich überlegen, welche Dokumente brauchen wir hier überhaupt. sondern das Design, die Erstellung für den Kunden ist Dokument nur wertvoll, wenn es einfach ist und ja, leicht lesbar. Dementsprechend sollte man versuchen, die Designabteilung auch zu bringen, einfache Dokumente zu erstellen und gegebenenfalls in den iterativen Zyklus von der Entwicklungsabteilung mit einzubinden, damit
das ist das Design des Dokuments, das Template.
Ja, genau. Damit dieses Dokument eben auch gereviewt werden kann vom Kunden. Wenn ich das regelmäßig mit ausliefere mit Demosystemen, dann kann der Kunde schon mal drüber schauen und sagen, hier verstehe ich irgendwas nicht, das ist mir zu kompliziert, vielleicht kann man das einfacher machen. Anschließend werden die Dokumente mit Inhalt gefüllt. Da sollte es natürlich für den Kunden verständlich sein, es sollte einfach sein. Die Dokumente sollten wiederum im iterativen Zyklus regelmäßig geupdatet werden und nicht erst nach drei Monaten, wie wir es vorgesehen haben, wenn wir ein Release ausliefern, sondern am besten schon immer passend zusammen mit diesem Potentially Shippable Increment, dass dann auch die Dokumentation passt. Wichtig wäre hier noch dabei, für den Kunden ist das Dokument dann wertvoll, wenn es auch in seiner eigenen Sprache geschrieben ist. Das heißt, Dokumente sollten natürlich gleich in der Kundensprache angefertigt werden. Zum Review, normalerweise folgt anschließend ein Review. Auch der muss regelmäßig und frühzeitig mit integriert werden in diesen Erstellungsprozess. Das heißt, die Dokumentationsabteilung, die mit der Entwicklungsabteilung schon zusammenarbeitet, sollte gleichzeitig auch noch mit der Qualitätssicherung zusammenarbeiten, damit die Dokumente möglichst fehlerfrei und regelmäßig erstellt werden können. Zum Schluss wird es ausgeliefert. Ja, und wenn es dann die Auslieferung passend zusammen mit dem richtigen Feature, die richtige Dokumentation ausgeliefert wird, ist sie für den Kunden natürlich am sinnvollsten und wertvollsten. Okay, das waren nur einige Beispiele. Wir haben also gesehen, es gibt viele Probleme, die sich darauf zurückführen lassen, dass es nicht nur die Entwicklungsabteilung an sich ist, die agil arbeitet, die mag sehr effizient und optimal den agilen Prozess umgesetzt haben, sondern häufig ist es eben gerade die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, die hier jetzt in einem Puzzle dargestellt sind, indem man wie in einem Puzzle die Schnittstellen zwischen diesen Abteilungen optimal gestalten muss. Wir haben uns also angeschaut in so einem klassischen Prozess, welche Abteilungen arbeiten denn da überhaupt zusammen und haben herausgefunden, hier in der Mitte die Entwicklungsabteilung zusammen mit der Test, die gegebenenfalls so ein bisschen ausgelagert ist, die Dokumentationsabteilung, die so gut wie möglich integriert sein sollte schon. Aber es gibt beispielsweise die Qualitätssicherung als eigene Abteilung, die sehr eng mit der Entwicklungsabteilung zusammenarbeiten muss. Beispiele hier sind, wie es zu Problemen kommen kann, wenn die Qualitätssicherung Metriken verlangt vom Projekt, die einfach ja, völlig sinnlos sind letztendlich für das agile Projekt. In traditionellen Projekten wurde zum Beispiel gemessen, wie viele Features haben sich während dem Lauf des Projektes geändert. Das wollen wir bei einem agilen Projekt überhaupt gar nicht mehr wissen, da es da ja genau darum geht, dass möglichst viele Änderungen sind, damit der Kunde hinterher genau das bekommt, was er eigentlich möchte. Ein anderes ist die Personalwesen. Das spielt auch in gewisser Weise mit in die Entwicklungsabteilung rein. Sie müssen einmal die richtigen Leute natürlich jetzt raussuchen, die eingestellt werden, also viel mehr auf Teamqualitäten achten. Aber andererseits sind Sie auch dafür zuständig zu überlegen, wie funktioniert es mit dem richtigen Bezahlungssystem bisher. Denn bisher hat man es so gemacht, dass man die Einzelnen jeweils gelobt hat und dementsprechend Aufstiegschancen ermöglicht hat. Wenn wir jetzt aber ganze Teams haben, wie kann man das zusammen überhaupt machen? Ich kann ja nicht das ganze Team, ich kann es ja loben, aber ich kann ja nicht das ganze Team dann plötzlich befördern oder so. Also da müssen sich neue Möglichkeiten überlegt werden, wie kann man jetzt mit diesem agilen Prozess das Personalwesen verbessern. Ja, wir hatten auch schon gesehen, der Service spielt natürlich mit rein. Wenn Fehler mit wieder aus der Produktion reinkommen, wie können die in die Entwicklung integriert werden oder wie spielen die wieder in die Entwicklung rein? Allgemein Sales, Marketing, wir hatten das Business Management, das den ganzen Prozess ja letztendlich definiert hat, der muss gegebenenfalls sich ändern. Vielleicht geht es so nicht einfach, dass man dem agilen Prozess Techniken aufdrückt, die bisher vielleicht sinnvoll waren und wirklich gut waren, aber die sich für so ein agiles Vorgehen einfach nicht mehr anbieten. Daraus, aus diesen Problemen, die wir gesehen haben, haben wir versucht, erste Lösungsmöglichkeiten, und das sind wirklich erste Lösungsmöglichkeiten, ja, zu definieren, indem wir eben sagen, es muss ein Umdenken im ganzen Unternehmen stattfinden. Was bei Siemens jetzt gar nicht so einfach ist, denn Siemens ist wirklich sehr groß. Und wenn ich sage, ich habe da ein kleines Team, was agil entwickelt, da kann ich jetzt nicht plötzlich sagen, sämtliche Manager alle müssen jetzt agil denken. Aber es muss ein Schritt in die Richtung gehen. Durch gezielte Schulungen in dem, die angeboten werden. Es muss ein Budget bereit gehalten werden, auch für den Vertrieb, den agil zu schulen, nicht nur die Entwicklungsabteilung. das Marketing muss verstehen, was es bedeutet für sie, dass jetzt agil entwickelt wird. Am einfachsten ist natürlich, wenn man versucht, für alle Beteiligten, wie zum Beispiel den Vertrieb oder das Marketing, rauszuarbeiten, welche Vorteile haben sie denn wirklich dadurch. Normalerweise ist der Mensch eher resistent gegen Veränderungen. Also warum sollte er sich ändern? Ist mir doch egal, wie die in der Entwicklungsabteilung arbeiten. Aber vielleicht entstehen durch ihn ja wirklich dadurch für ihn ja Vorteile, sodass ihm das Agile wirklich auch was bringt. Ganz wichtig natürlich, die Kommunikation zu verbessern. Nur durch Kommunikation, durch viel Kommunikation und regelmäßige Kommunikation, die auch wirklich wertvoll ist, kann man das Ganze weiterbringen. Eventuell muss man die gesamte Prozesslandschaft anpassen. Zum Beispiel, indem man eben Meilensteine definiert, umdefiniert. Denn es werden ja weiterhin die traditionellen Projekte da sein. Aber es gibt eben jetzt auch agile Projekte, die nicht mehr so wirklich auf diese Meilensteindefinitionen passen. Das Gleiche ist, es müssen eventuell ganz neue Prozesse definiert werden. Beispiel ist die Fehlerbehandlung. Wie können Fehler aus dem Produktiven direkt in das Team zurückfließen und möglichst schnell behoben werden? Oder agile, sinnvolle Metriken sollten eingeführt werden, die es bisher noch nicht gibt, aber dem Projekt trotzdem weiterhelfen, sodass auch das Projekt sinnvoll messen kann, wie stehe ich denn aus dem Burndown-Chart im Vergleich zu anderen Abteilungen. Da gibt es sicher noch viele andere Lösungsmöglichkeiten und noch viel zu tun. Die Schnittstellen müssen also weiterhin jetzt genau betrachtet werden. Wir müssen gucken, wie können wir die Maßnahmen und weitere Lösungsmöglichkeiten definieren. Eben zum Beispiel, wie bringt man überhaupt die Beteiligten dazu, agil umzudenken. Ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt agil denken, das funktioniert nicht. Viele sträuben sich einfach dagegen. Was kann man da machen, wie kann man das machen, um die ganzen Beteiligten eben dann in diesen Umstiegsprozess mit zu integrieren und gegebenenfalls, ich weiß es nicht, vielleicht einen ganzen organisationsweiten agilen Prozess einzuführen, was sicher nicht einfach ist. Wir haben also gesehen, um das volle Potenzial auszuschöpfen, das uns die agilen Methoden bieten, müssen wir wirklich eine ganzheitliche Sichtweise entwickeln. Alle Beteiligten müssen von Anfang an mit in die Entwicklung integriert werden und es gilt, Verschwendungen zu vermeiden. Es gibt zwar noch viele offene Punkte, wie wir gesehen haben, aber ich hoffe trotzdem, bei Ihnen das Bewusstsein geweckt zu haben, dass es einfach wichtig ist, ja, sich den gesamten Wertschöpfungsprozess anzuschauen, wenn man irgendwo optimieren möchte. Damit auch Sie später aus diesem Vorgehen einfach das Beste rausholen und Ihre agilen Projekte noch erfolgreicher machen bzw. in traditionelle Unternehmen einführen können. Ja, für alle die jetzt noch ein bisschen skeptisch sind und sich diesen Herausforderungen scheuen anzugehen, habe ich noch einen Kommentar mitgebracht von einem agilen Manager aus den USA bei Siemens Med. Und er möchte uns mit auf den Weg geben, liebe Freunde, ich muss euch sagen, wenn ihr den Wechsel zu agil als schwierig empfindet, habt ihr absolut recht. Wir machen dies jetzt seit über 3 Jahren und nichts beim Wechsel war einfach. Agile Entwicklung ist viel mehr als nur ein anderer Weg, um Software zu bauen. Ihr müsst gewillt sein, nahezu jeden Prozess und jede Praktik, die ihr anwendet, zu ändern. Vom Anforderungsmanagement bis zum Vertrieb, vom Release bis zum Projektmanagement. Wir haben sogar entscheidende Änderungen in unserer Organisation vorgenommen, um sie mit den Änderungen unserer Methoden abzugleichen. Ist es das alles wert? Ja, absolut. In unserem Bereich der über 1200 Entwickler in 7 verschiedenen Standorten weltweit umfasst, konnten wir unglaubliche Verbesserungen bei der Qualität, in der Kundenzufriedenheit und sogar in der Work-Life-Balance feststellen. Das heißt, mehr Zeit für unser eigenes Leben zu haben im Gegensatz zu Überstunden und Wochenendarbeit. Jim. Ich möchte mich recht herzlich bei Andrea bedanken, die dieses Zusammentreffen und den Informationsaustausch möglich gemacht hat. Und auch bei Ihnen, dass Sie ein so aufmerksames Publikum waren. Sie haben sich die Mittagspause jetzt redlich verdient.
Vielen Dank.